Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird gesponsert von CaloFit. CaloFit bietet dir Soßen in ganz neuer Form an. Du hast Lust auf Ketchup, aber keine Lust auf Zucker? Oder du möchtest eine Honey-Mustard-Soße auf dein Sandwich, aber sie soll vegan sein? Oder doch lieber ein Barbecue? Gar kein Problem, denn CaloFit liefert dir verschiedenste Soßen für alle erdenklichen Anlässe. Egal ob für Salat oder fürs vegane Grillen. Alle Soßen sind ohne Fett, ohne Zucker und natürlich komplett vegan. Ich persönlich fand die Barbecue-Soße einen ziemlichen Knaller und konnte nicht glauben, dass es endlich mal eine vegane Honey-Mustard-Soße gibt. Und ich hatte die wunderbare Möglichkeit, ein paar Soßen zu testen, die bald das Licht der Welt erblicken. Und ich kann sagen, da erwartet euch einiges. Wenn euch jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr die Pfanne quasi schon auf den Herd geschoben habt und euch jetzt fragt, wo kriege ich diese Soßen her? Ganz einfach. Mit dem Gutscheincode BVFIT20 bekommt ihr bis zum 31. Juli auf alle CaloFit-Soßen 20% Rabatt, wenn ihr sie bei Boutique vegan bestellt. Gar nicht übel, oder? Alle Infos, der Gutscheincode und natürlich der Link zu Boutique Vegan sind in den Shownotes. Also, ab zu Boutique Vegan und guten Hunger mit den CaloFit-Soßen. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 53 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich über Fische und was wir mit ihnen machen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Manchmal läuft nicht alles nach Plan im Leben, aber wenn das Leben einem Zitronen gibt und so weiter und so fort. Diese Woche musste mir leider meine geplante Interviewpartnerin absagen und wir mussten das Gespräch verschieben. Deswegen habe ich heute seit längerem mal wieder eine reine Infofolge für euch. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn zum einen holen wir das Interview einfach nach und zum anderen habe ich in letzter Zeit von einigen von euch sowieso die Rückmeldung bekommen, dass die Folgen euch sehr gefallen, diese Infofolgen. Und da habe ich mir gedacht, was soll's, umso besser, und mich hinter die Recherche geklemmt. Vielen Dank übrigens für eure sehr, sehr süßen Nachrichten zum einjährigen Podcast-Geburtstag. Die haben mich, hat mich sehr, sehr gefreut und sorry, wenn ich da noch nicht alle E-Mails beantwortet habe. Ich komme noch dazu. Heute und am nächsten Montag spreche ich über Fisch und über die Weltmeere. Ein ziemlich großes Thema, das schon lange auf meinem Plan stand und das irgendwie oft übersehen wird. Der Zustand der Meere war für mich damals ein ziemlich wichtiger Grund, vegan zu werden, ganz nebenbei. Und deswegen finde ich das endlich sehr gut, dass ich endlich darüber sprechen kann. Wir sprechen im veganen Aktivismus so oft über die 60 bis 80 Milliarden Landtiere, die jährlich für den menschlichen Konsum geschlachtet werden. Aber Fisch fällt oft irgendwie hinten runter. Und das sollte meiner Meinung nach nicht so sein. Versteht mich nicht falsch, die 60 bis 80 Milliarden Landtiere sind sehr, sehr, sehr schlimm, dass das passiert, meiner Meinung nach. Aber Fisch wird eben oft ignoriert. Und das oft, weil es auch ein bisschen schwerer greifbar ist durch die schieren Zahlen. Und ich habe jetzt sehr oft gesagt, ich versuche das unter Kontrolle zu halten. Also, warum ist das Thema so wichtig? Naja, immerhin besteht unser Planet zu 70% aus Wasser. Und gerade mal 10% der Weltmeere sind überhaupt erforscht. Wir wissen weniger über unsere Meere als über die Rückseite des Mondes. Ich kann euch also nicht mal annähernd erzählen, wie vielseitig und großartig das Leben unter dem Meeresspiegel ist. Deswegen konzentriere ich mich heute auch auf einige wenige Themen und Beispiele, um euch den groben Überblick über das Problem der Fischerei zu verschaffen. Weitere Nachforschungen ermutige ich natürlich freudigst, wenn ihr da weiterlesen möchtet. Ich habe sehr viele Shownotes diese Folge. Ihr könnt da gerne mehr lesen und natürlich euch auch selbst auf die Suche begeben. Das Thema lädt sehr dazu ein. Es wird, wie auch in den anderen Folgen über die Tierhaltung, nicht gerade lustig. Und ich beriesele euch mit allerlei Zahlen. Nichtsdestotrotz und gerade deswegen halte ich diese Folge für sehr wichtig. Also bleibt bei mir, auch wenn wir uns durch diese Infos durchkämpfen müssen. Wenn ich das konnte, dann könnt ihr das erst recht. Und wenn euch das zu dicht ist oder so, dann schaltet zwischendurch ab und hört den Podcast in Etappen oder sowas. Aber es ist wirklich ein viel, viel überschautes, übersehenes Thema. Also los geht's. Erstmal die Zahlen. In Deutschland landet pro Jahr durchschnittlich 14,2 Kilogramm Fisch pro Person auf dem Tisch, wovon jedes zweite Fischprodukt aus dem Discounter kommt. Der Umsatz der Fischindustrie in Deutschland liegt bei 3,8 Milliarden Euro. Lachs ist dabei mit über 37% einer der meistverkauftesten und beliebtesten Fische, weshalb ich euch heute vor allem etwas über die Lachszucht erzählen werde. Allein in Deutschland selbst werden laut dem Statistischen Bundesamt in fast 3000 Aquakulturen pro Jahr über 32.000 Tonnen Fisch produziert. Nicht 32.000 Fische, 32.000 Tonnen Fisch. Das sind 32 Millionen Kilo. Weltweit wurden im Jahr 2016 108 Millionen Tonnen Fisch gefangen. Diese Zahlen sind jedoch schwer zu überprüfen, da die Fangzahlen bis zu einer neuen Studie im Jahr 2016 für um 50% niedriger gehalten wurden und Mitgliedstaaten und Fischer auch in der EU bestehende Regeln einfach nicht befolgen. Außerdem sind so Sachen wie nachhaltiges Fischen und beschützte Fischbestände sehr schwer zu überprüfen und zu überwachen. China liegt weltweit mit knapp 14 Millionen Tonnen Fisch an der Spitze des Fischfangs. Das sind weltweit also zwischen 970 und 2700 Milliarden Fische pro Jahr. Überlegt euch das mal. Also ich habe mit solchen Zahlen ja Schwierigkeiten. Ich habe eine 5 minus in Mathe gehabt, was soll ich sagen? Das sind bis zu 2700 Milliarden Fische pro Jahr. Das sind also bis zu 2,7 Millionen Millionen Fische. Mein Gehirn explodiert da meistens ein bisschen. Also wenn ihr es irgendwie zwischendurch puffen hört, das war mein Kopf. Dazu kommen noch einmal zwischen 37 und 120 Milliarden Fische aus der Aquakultur. Das sind vor allem nur die Fangzahlen. Was noch dazu kommt, ist Beifang. Beifang sind Tiere, die mit im Netz landen, ungewollt, und dann ungenutzt und verletzt oder tot wieder zurück ins Meer geworfen werden. Meistens tot. Für jedes Kilogramm gefangenen Fisch werden bis zu 5 Kilogramm Beifang getötet. Neben zahlreichen anderen Fischarten enden laut Greenpeace pro Jahr rund 100 Millionen Haie und Rochen, 300.000 Wale und Delfine und 100.000 Albatrosse im Beifang. Außerdem laut WWF rund 250.000 Meeresschildkröten. Plastikmüll stellt weltweit einen Beifang von 10-30% dar. Da die Abfalllagerung und die Entsorgung aber als zu aufwendig eingestuft werden, landet dieser Müll in der Regel direkt wieder im Meer. Mehr zu Plastikmüll und der Ausbeutung der Weltmeere hört ihr übrigens in Teil 2 dieses Themas nächsten Montag. Aber ist das wirklich so schlimm? Ich meine, lange Zeit wurde schließlich angenommen, Fische empfinden keinen Schmerz und schreien tun sie ja auch nicht, oder? Und wenn wir jährlich 2700 Milliarden Fische fangen können, dann ist da doch eine Menge da, oder? Ich meine, 70% des Planeten sind Wasser. Zum einen stimmt natürlich, wir hören an Land nicht gerade viel von sterbenden Fischen, was daran liegen mag, dass sie auch nicht ihr klassisches Medium atmen. Unter Wasser können wir Fische in der Tat hören. Und ich meine, Fische, keine Wale, ja, die hören wir natürlich auch. Einige tropische Korallenfische singen sogar im Chor. In einem Link in den Shownotes könnt ihr das selbst nachhören, das klingt ziemlich irre. Und Schwärme von Zehntausenden von Heringen haben mit der Lautstärke ihrer Kommunikation untereinander schon die schwedische Marine verwirrt, die sie für russische U-Boote hielt. Fische mögen Körperkontakt, sie erinnern sich an trainierte Verhaltensmuster oder bekommen vor Stress sogar eine erhöhte Körpertemperatur. Wissenschaftler sprechen hier von sogenannten emotionalem Fieber. Vor allem aber empfinden Fische Schmerz. Laut Studien der Biologin Lynn Sneddon weisen Fische nicht nur Schmerzrezeptoren auf, sie reagieren auch auf Schmerz, indem sie zum Beispiel eine verletzte Körperstelle reiben, sich ruckartig bewegen oder auch aufhören zu fressen. An dieser Stelle mal ein persönlicher Kommentar von mir. Ich versuche immer so neutral wie möglich zu sein, aber es gibt Punkte, wo ich euch kurz unter einem Disclaimer einschieben muss, was ich von der ganzen Sache denke. Dass ich diesen letzten Punkt mit Fisch und Schmerz überhaupt anbringen muss, finde ich derart absurd, dass es mir echt die Fußnägel aufrollt. Wir Menschen halten uns für die intelligenteste Spezies des Planeten. Und dennoch schalten wir bei so offensichtlichen Dingen den Kopf aus, weil es uns passt. Und ja, ich sage natürlich uns, mir geht's ja genauso. Ich habe Fischstäbchen geliebt. Und auch jetzt schalte ich ständig den Kopf aus. Wie kann das sein? Aber mal ehrlich, ich habe schon so oft gelesen, dass Menschen glauben, Fische empfinden keinen Schmerz. Ich meine, ehrlich? Ehrlich? Dass wir sie nicht hören, okay, dass es uns egaler ist. Okay. Aber diesen Punkt verstehe ich wirklich nicht. Ich verstehe, wenn es jemandem egal ist. Ich widerspreche dieser Meinung, aber ich kann sie nachvollziehen. dass wir wirklich denken, Fische empfinden keinen Schmerz, ist mir persönlich unbegreiflich. Okay, persönlicher Ausraster deaktiviert. Sorry Leute, das musste ganz kurz sein. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber alles in allem haben Fische so viel mehr drauf, als wir denken oder uns auch nur vorstellen können. Wir haben so wenige Spezies überhaupt erst erforscht. Es werden Fischarten gefischt und sind schon bedroht, von denen die Wissenschaft nicht einmal weiß, wie sie sich fortpflanzt. Geschweige denn, wo sie wirklich herkommt. Aber nehmen wir uns mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Beispiel 1. Schön, dass ich Beispiel zweimal hintereinander sagen kann. Ich liebe diese Sprache. Der Hummer. Und da haben wir es übrigens schon wieder. Wie heißen eigentlich weibliche Hummer? Hummerine? Hummerette? Oder einfach weiblicher Hummer, also Wummer? Irgendwie bescheuert, oder? Noch bescheuerter, dass ich das nicht weiß. Ich habe auch nichts dazu gefunden. Also Hummer. Nehmen wir das mal als Überbegriff. Hummer leben bis zu 140 Jahre lang und haben die kognitiven Möglichkeiten zu lernen, zu assoziieren und sich an Dinge zu erinnern. Das Schmerzzentrum von Hummern aktiviert keinen Schockzustand, sodass Hummer nicht wie Menschen bei erhöhtem Schmerz in Schock geraten und irgendwann abschalten, sondern den Schmerz so lange fühlen, bis das Nervenzentrum zerstört wird. Wenn Hummer also bei lebendigem Leibe gekocht werden, dann spüren sie alles, bis zum Tod. Hummer werden über lange Entfernungen transportiert, ohne Nahrung, da das Wasser nicht von Exkrementen verunreinigt werden soll. Ihre Scheren werden zusammengebunden und viele Tiere sterben schon beim Transport. An Hummer musste ich übrigens letztens noch denken, als ich ein Video gesehen habe, wo ein Hummer, der in den Kochtopf soll und dessen Schere schon im kochenden Wasser ist, sich die eigene Schere abschneidet, um diesem Schmerz nicht mehr ertragen zu müssen. Natürlich verzehren wir in Deutschland deutlich weniger Hummer, als zum Beispiel in den USA verzehrt wird. Bei uns kommt, wie eben schon erwähnt, vor allem Lachs auf den Tisch mit 37% der meist verzehrte Fisch in Deutschland und das vor allem aus der Aquakultur, also von Lachsfarmen. Schauen wir uns die doch mal genauer an. Fast der gesamte in Deutschland verzehrte Lachs kommt aus Norwegen, wo rund 400 Millionen Lachse gezüchtet werden. Diese werden in Fjorden, in Netzen gehalten, wo pro Netz 60.000 Fische Platz finden müssen. Ein so ein Netz hat einen Durchmesser von 65 Metern und eine Tiefe von 20 bis 50 Metern. Das sind pro Fisch zwischen 4,4 und 11 Kubikmetern zum Leben. Damit hat ein Fisch zwar im Vergleich zu einem Huhn in Käfighaltung mehr Platz, ein natürliches Revier eines Lachses ist jedoch etwas größer. In so einer Farm füttern über eine Schaltzentrale 3 Menschen ca. 15 Millionen Fische. Die Wassertemperatur in einem Netz wird überwacht, um die Futtermenge anzupassen, da das Futter der größte Kostenpunkt in der Lachszucht ist. Bei 5 Grad Wassertemperatur fressen Lachse zum Beispiel weniger als bei 10 Grad Temperatur. 10 Grad Celsius, natürlich nicht Fahrenheit. In einer einzigen norwegischen Anlage werden pro Jahr durchschnittlich 10 Millionen Lachse gezüchtet. Das Futter für frisch geschlüpfte Lachse besteht aus Fischöl, Fischmehl, Pflanzen, Mineralien, Vitaminen und gemahlenen Krebstierchen, also Krill. Das Krebsmehl ist für den Geschmack, damit die Lachse möglichst schnell, möglichst viel fressen und schneller schlachtreif werden. Um die Größe und damit die Schlachtreife zu messen, werden die Lachse durch Schläuche in eine Messstation gepumpt. Die größeren Fische werden in ein neues Becken geschleust, die kleineren werden wieder zurück durch die Schläuche in ihr ursprüngliches Becken gepumpt. Nach 2 Jahren sind Lachse mit 5 Kilogramm Gewicht schlachtreif. In der Natur wird ein Lachs übrigens bis zu 10 Jahre alt. Die Lachse werden mit einem Elektroschock betäubt, wonach sie mit einem maschinellen Stich in die Kiemen getötet werden. Das Zerlegen eines Lachses dauert durchschnittlich 30 Minuten und wird maschinell getätigt. Wenn ein Filet an den Seiten fransig ist oder Löcher aufweist, wird es aussortiert. So verarbeitet eine norwegische Zuchtfarm 14 Tonnen Lachs pro Tag. Die Reste, die nicht verwendet werden, werden dann in Würfel geschnitten oder zusammen mit allen Resten zu Fischöl verarbeitet, welches als Teil des Lachsfutters erneut eingesetzt wird. Sobald die Lachse handgroß sind, werden sie geimpft. Dafür wird eine Ladung Fische in einen Tank geschleust, mit einem Narkosemittel betäubt und dann von einem 6-köpfigen Team, das darauf spezialisiert ist, auf einem Tisch von Hand geimpft. So werden pro Tag ca. 150.000 Fische geimpft. Erwachsene Fische werden mit einem anderen Futter versorgt als kleine Lachse. Dieses Futter besteht nur noch zu 21% aus Fischmehl und Fischöl, zu 39% aus Kohlenhydraten und pflanzlichen Ölen und zu 40% aus Soja. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere früheren Podcast-Folgen, wo wir Soja schon häufiger mal angesprochen haben. Soja ist für über 80% der Regenwaldvernichtung in Südamerika verantwortlich. Dieses Soja wird hauptsächlich an Tiere verfüttert und, wie ihr nun hört, ebenso an Lachs. An dieser Stelle eine kleine Gedankenstütze für mich. In Südamerika wird Soja angebaut. Dafür werden Regenwälder abgeholzt. Dieses Soja wird dann nach Norwegen verschifft, um dann an Lachse verfüttert zu werden, die dann nach Deutschland verschifft werden, um dann in unseren Bäuchen zu landen. Halten wir das mal kommentarlos fest. In freier Wildbahn fressen Lachse übrigens eigentlich Fisch, doch in der Massenzucht reichen die Ressourcen dafür nicht aus und es wäre natürlich zu teuer. Durch dieses Futter, was sie bekommen, wird natürlich auch der Omega-3-Fettsäuregehalt verringert, für den der Lachs so berühmt ist. Farbstoff im Futter färbt das Fleisch heller oder dunkler, je nachdem, welches Bild der Kunde mit seinem Produkt vermitteln möchte. Die rosa Farbe ist ohnehin rein künstlich, da die Lachse kaum noch Krebstierchen fressen, die dem Fleisch auf natürliche Weise diese Farbe geben würden. Aus 60 Tonnen Fischfutter erhält eine Zuchtfarm ca. 45 Tonnen Lachs. Der Lachshersteller nennt das sehr nachhaltig. Da das Fischfutter für Lachse aus 25% anderen Fischen besteht, heißt das also, dass für diese 45 Tonnen Fisch auch noch weitere 15 Tonnen Fisch gefangen werden müssen, die wiederum Ressourcen in Form irgendeines anderen Futters brauchen. Das Futter wird mit dem Antioxidantium Etoxiquin haltbar gemacht, welches als Pflanzenschutzmittel in Europa schon vor Jahren verboten wurde, da sich das toxikologische Risiko für den Menschen nicht einschätzen lässt. Nur in Tierfutter ist das Mittel weiterhin erlaubt und gelangt so über den Umweg Fisch in unseren Körper. In einer Aquakultur werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt, zum Beispiel von der Wasserqualität im Becken. Aber der Gehalt an Etoxiquin oder die Menge an Omega-3-Fettsäuren im Fischfleisch werden nicht überprüft. In der EU existiert übrigens noch kein Grenzwert für Etoxiquin in Fischfleisch. Für anderes Fleisch und für Obst und Gemüse gibt es einen solchen Grenzwert. Das staatliche Veterinäramt in Freiburg testet seit Jahren Zuchtlachsproben und findet in fast jeder Probe Etoxiquin. Die für Obst und Gemüse festgelegten Grenzwerte von 0,05 Milligramm werden in Lachsproben oft überschritten. Die zuständige Behörde für europäische Lebensmittelsicherheit, EFSA, hat auf Anfrage der EU-Lebensmittelkommission Ende 2015 erklärt, dass die Datenlage zu einer Neubewertung von Etoxiquin nicht ausreiche. Das Mittel kann im menschlichen Körper nachgewiesen werden, sogar in der Muttermilch. Es gibt zu den gesundheitlichen Folgen von Etoxiquin keine Studien, bei Mäusen kann es jedoch ins Hirn gelangen und dort Schäden verursachen. Genaue Erkenntnisse gibt es bisher nicht, obwohl es als Pflanzenschutzmittel verboten ist. Selbst in Biolachs ist Etoxiquin nachzuweisen, nur in Wildlachs, also gefangenem Lachs, nicht. Dafür ist gefangener Fisch mit anderen Schadstoffen belastet. Mehr dazu in Teil 2 dieser Folge über Fisch nächsten Montag. Auch andere Belastungen wie Chemikalien zur Bekämpfung von Lachsläusen sind Teil der Industrie. Organisationen wie WWF und Greenpeace haben praktischerweise dazu jeweils eine Fisch-Ratgeber-App herausgebracht, um dem Verbraucher Informationen über sogenannten guten Fischverbrauch zu geben. Das Wort Aquakultur übrigens bedeutet eigentlich Wasserpflege. Ob diese Bedeutung passt, halte ich persönlich für fraglich. Aber wie geht es eigentlich den Menschen, die Fisch fangen? Laut einem Bericht der Associated Press, für den die Reporter übrigens mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurden, werden besonders in Thailand Tausende von Sklaven zur Fischerei gehalten. Die genaue Zahl der Sklaven ist nicht klar, durch die genannte Reportage sind allein über 2000 Sklaven befreit worden. Die größten Ballungszentren für Sklaverei in der Fischindustrie sind in Asien, vor allem in Thailand, Indien, Pakistan und China. Wie eben erwähnt, China ist in der Fischerei weltweit führend. Wie natürlich Zuchtfarmen und das resultierende Fleisch daraus sind, wie notwendig es ist, Hummer bei lebendigem Leibe zu kochen oder aufzuschneiden, wie wichtig, dass Menschen sich auf Sklavenschiffen zu Tode arbeiten oder wie wichtig, dass wir Fisch essen, obwohl Schildkröten und Haie und andere Tiere in den Netzen landen, die ungewollt sind, damit wir billiges Fischfleisch kriegen, entscheidet bitte selbst. Und natürlich gibt es Sklaverei auch in anderen Gebieten und in anderen Arbeitsbereichen weltweit und jegliche Sklaverei sollte der Vergangenheit angehören. Nur war mir lange Zeit nicht bewusst, wie es um die Menschen in großen Teilen der Fischereiindustrie steht. Wenn ihr jetzt ins Grübeln gekommen seid und dennoch denkt, Fisch ist aber wichtig, schaut euch gern ein paar Links in den Shownotes an. Als kleine Motivation oder Tritt in den Hintern, und das sage ich nur, weil es für mich ein ziemlicher Tritt in den Hintern ist. In der letzten Stunde sind folgende Tiere im Beifang gelandet. 11.415 Haie und Rochen, 34 Wale, 28,5 Meeresschildkröten und 11,4 Albatrosse. In der letzten Stunde. Ist das ein Lachsfilet wert oder ein Fischstäbchen? Denkt darüber nach und schreibt mir gerne eure Meinung an lars@veggieworld.de. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich weiß, die war für einige mehr als nur ein bisschen deprimierend. Geht mir ähnlich. Geht raus in den Sonnenschein, denkt drüber nach, aber lasst euch nicht runterziehen. Alleine das Wissen, dass diese Dinge existieren, haben euch eine neue Perspektive und eine neue Selbstverantwortung gegeben, die ihr vorher vielleicht nicht hattet. Nur wenn ihr die Informationen besitzt, könnt ihr auch informierte Entscheidungen treffen und damit Stück für Stück die Welt verändern. Und das ist, wie ich finde, etwas sehr Motivierendes. Ich weiß, ich habe viele Themen ausgelassen, deswegen spreche ich nächste Woche noch einmal über Fisch, und zwar über die gesundheitlichen Folgen des Fischverzehrs sowie den Zustand der Weltmeere, wobei auch Plastik eine große Rolle spielen wird. Und ich stelle natürlich einige Alternativen zu Fisch vor. Heute tue ich das auch. Meine persönliche Empfehlung für authentischen Meergeschmack sind Algen. Auf der Veggie World habe ich Pure Raw und Algamar kennengelernt. Beides Firmen, die faire, ökologisch nachhaltige Algenprodukte anbieten, die ich auch selber schon probieren durfte. Deswegen empfehle ich die. Und ohne Witz, beim Algensalat von Algamar bin ich echt zusammengezuckt, weil ich kurz dachte, ich hätte wirklich Schrimpssalat im Mund. Wie vielfältig Algen sind und wie gesund, könnt ihr übrigens in den Folgen 6 und 7 des Podcasts nachhören, wo ich mit Christine Knuffmann, der Gründerin von Pure Raw, gesprochen habe. Und in Folge 18 habe ich mit Algamar gesprochen und die vorgestellt. Hört da gerne nochmal rein. Schaut ansonsten natürlich wie immer gerne auf veggieworld.de vorbei. Dort seht ihr nicht nur, wo die nächste Veggieworld in eurer Nähe stattfinden wird und wo ihr ab dieser Saison auch mich auf der Bühne treffen könnt, sowohl mit einem Vortrag, über den ich später noch sprechen werde, als auch mit dem Veggieworld Podcast Live, wo ich auf der Bühne Menschen interviewe und eure Fragen damit einbeziehen kann. Ihr könnt auf der veggieworld.de Seite natürlich auch auf den Blog schauen und allerlei Spannendes und Leckeres nachlesen. Und ihr dürft uns gerne, wenn ihr mögt, bei Facebook und Instagram folgen, @officialveggieworld und @LarsTheVegan. Und da immer Neuigkeiten gefüttert bekommen. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.